Folterungen, unter denen selbst der stärkste Mann zusammenbricht, galten früher einmal als Spezialität der Geheimpolizei in Diktaturstaaten. Heute sind sie überall ohne Mühe erhältlich. Alles, was man dazu braucht, ist ein versperrtes Zimmer, ein Bett, Nylonstrümpfe, einige Kleidungsstücke, einige Handtaschen und eine Ehefrau. Im neuen Jahr wird alles anders. Ephraim, rief meine Frau, bekanntlich die beste Ehefrau von allen aus dem Nebenzimmer. Ich bin beinahe fertig. Es war 9:30 Uhr am Abend des 31. Dezember. Meine Frau saß seit Einbruch der Dämmerung vor dem großen Spiegel ihres Schlafzimmers, um für die Silvesterparty, die unser Freund Tibi zu Ehren des gregorianischen Kalenders veranstaltete, Toilette zu machen. Die Dämmerung bricht am 31. Dezember kurz nach 3 Uhr nachmittags ein. Aber jetzt war sie beinahe fertig, meine Frau. Es sei schon Zeit, sagte ich, denn wir haben Tibi versprochen, spätestens um 10 Uhr bei ihm zu sein. Mit einer Viertelstunde Verspätung rechne ein Gastgeber sowieso, replizierte die beste Frau von allen. Und eine weitere Viertelstunde würde nicht schaden. Partys, besonders Silvesterpartys, seien am Anfang immer langweilig. Die Atmosphäre entwickle sich erst nach und nach. Und überdies, so schloss sie, wisse sie noch immer nicht, welches Kleid sie nehmen solle. Lauter alte Fetzen. Ich habe nichts anzuziehen, sagte die beste Ehefrau von allen. Sie sagt das bei jeder Gelegenheit, gleichgültig wann und zu welchem Zweck wir das Haus verlassen. Dabei kann sie die Türe ihres Kleiderschranks kaum noch ins Schloss pressen, denn er birst vor lauter Garderobe. Dass Bemerkungen, wie die oben zitierte, dennoch zum Wortschatz ihres Alltags gehören, hat einen anderen Grund. Sie will mir zu verstehen geben, dass ich meinen Unterhaltspflichten nicht genüge, dass ich zu wenig Geld verdiene, dass ich minderwertig sei. Ich meinerseits, das gebe ich gerne zu, verstehe nichts von Frauenkleidern. Ich finde sie entsetzlich, alle ohne Ausnahme. Dessen ungeachtet schiebt meine Frau die Entscheidung, was sie heute anziehen soll, jedes Mal auf mich ab. Ich könnte das glatte Schwarze nehmen, erwog sie jetzt. Oder das hochgeschlossene Blaue. Ja, sagte ich. Was, ja, also welches? Das hochgeschlossene. Passt zu keiner Silvesterparty und das Schwarze ist zu feierlich. Wie wär's mit der weißen Seidenbluse? Klingt nicht schlecht. Aber wirkt eine Bluse nicht zu sportlich? Eine Bluse sportlich? Keine Spur. Eilig sprang ich herzu, um mir beim Zuziehen des Reißverschlusses behilflich zu sein und einer neuerlichen Meinungsänderung vorzubeugen. Während sie nach passenden Strümpfen Ausschau hielt, zog ich mich ins Badezimmer zurück und rasierte mich. Es scheint ein elementares Gesetz zu sein, dass passende Strümpfe niemals paarweise auftreten, sondern immer ein Unikat. So auch hier. Von den Strümpfen, die zur Bluse gepasst hätten, war nur ein einziger vorhanden. Und zu den Strümpfen, von denen ein Paar vorhanden war, passte die Bluse nicht. Folglich musste auf die Bluse verzichtet werden. Die Suche unter den alten Fetzen begann von vorne. »Es ist 10 Uhr vorbei«, wagte ich zu bemerken. »Wir kommen zu spät.« »Wenn schon, dann versäumst du eben ein paar von den abgestandenen Witzen, die dein Freund Stockler immer erzählt.« Ich stand fix und fertig da, aber meine Frau hatte die Frage, Perlmutter oder Silber, noch nicht entschieden. Von beiden Strumpfgattungen gab es hier ein komplettes Paar, und das erschwerte die Entscheidung. Vermutlich würde sie bis 11 Uhr nicht gefallen sein. Ich ließ mich in einen Fauteuil nieder und begann, die Tageszeitung zu lesen. Meine Frau suchte unterdessen nach einem zu den Silberstrümpfen passenden Gürtel. Den fand sie zwar, fand aber keine Handtasche, die mit dem Gürtel harmonierte. Ich übersiedelte an den Schreibtisch, um ein paar Briefe und eine Kurzgeschichte zu schreiben. Auch für einen längeren Essay schwebte mir bereits ein Thema vor. »Fertig«, ertönte von nebenan die Stimme meiner Frau. »Bitte hilf mir mit dem Reißverschluss.« Manchmal frage ich mich, was die Frauen täten, wenn sie keine Männer als Reißverschlusshelfer hätten. Wahrscheinlich würden sie dann nicht auf Silvesterpartys gehen. Meine Frau hatte einen Mann als Reißverschlusshelfer und ging trotzdem nicht. Sie setzte sich vor den Spiegel, schmückte sich mit einem schicken Nylon-Frisierumhang und begann an ihrem Make-up zu arbeiten. Erst kommt die flüssige Grundlage, dann Puder. Die Augen sind noch unberührt von Wimperntusche. Die Augen schweifen umher und hoffen auf Schuhe zu stoßen, die zur Handtasche passen würden. Das eine Paar in Beige ist leider beim Schuster. Die schwarzen mit den hohen Absätzen sind wunderschön, aber nicht zum Gehen geeignet. Die mit den niedrigen Absätzen sind zum Gehen geeignet, aber sie haben niedrige Absätze. Es ist 11, sagte ich und stand auf. Wenn du noch nicht fertig bist, gehe ich allein. Schon gut, schon gut. Warum die plötzliche Eile? Ich bleibe stehen und sehe, wie meine Frau den Nylonumhang ablegt, weil sie sich nun doch für das schwarze Cocktailkleid entschieden hat. Aber wo sind die dazugehörenden Strümpfe? Um 11:30 greife ich zu einer List. Ich gehe mit weithin hörbaren Schritten zur Wohnungstüre, lasse einen wütenden Abschiedsgruß erschallen, öffne die Tür und schlage sie krachend zu, ohne jedoch die Wohnung zu verlassen. Dann drücke ich mich mit angehaltenem Atem an die Wand und warte. Nichts geschieht. Es herrscht Stille. Eben. Jetzt hat sie den Ernst der Lage erkannt und beeilt sich. Ich habe sie zur Raison gebracht. Ein Mann muss gelegentlich auch seine Souveränität hervorkehren können. 5 Minuten sind vergangen. Eigentlich ist es nicht der Sinn der Silvesternacht, dass man sich in einem dunklen Vorzimmer reglos an die Wand presst. Ephraim, komm und zieh mir den Reißverschluss zu. Nun, wenigstens hat sie jetzt endgültig für die Seidenbluse entschieden. Am schwarzen Kleid war eine Naht geplatzt. Sie ist auch schon im Begriff, die Strümpfe zu wechseln. Perlmutt oder Silber. So hilf mir doch ein bisschen, Ephraim. Was würdest du mir raten? Dass wir zu Hause bleiben und schlafen gehen, sagte ich, entledigte mich meines Smokings und legte mich ins Bett. Mach dich nicht lächerlich. In spätestens 10 Minuten bin ich fertig. Es ist 12 Uhr. Das neue Jahr hat begonnen. Mit Orgelton und Glockenschlag. Gute Nacht. Ich drehe die Bettlappe ab und schlafe ein. Das Letzte, was ich im alten Jahr noch gesehen habe, war meine Frau, die sich vor dem Spiegel die Wimpern tuschte, den Nylonumhang umgehängt. Ich hasste diesen Umhang, wie noch kein Umhang je gehasst wurde. Der Gedanke an ihn verfolgte mich bis in den Schlaf. Mir träumte, ich sei der selige Charles Lawton und zwar in der Rolle König Heinrichs des 8. Sie erinnern sich, 6 Frauen hat er köpfen lassen. Eine nach der anderen wurde unter dem Jubel der Menge zum Schafott geführt. Eine nach der anderen bat um die letzte Gunst, sich noch einmal im Nylonumhang zurechtmachen zu dürfen. Nach einem tiefen, wohltätigen Schlummer erwachte ich im nächsten Jahr. Die beste Ehefrau von allen saß in einem blauen, hochgeschlossenen Kleid vor dem Spiegel und pinselte sich die Augenlider schwarz. Eine große innere Schwäche kam über mich. »Ist dir klar, mein Junge?« hörte ich mein Unterbewusstsein wispern. »Dass du eine Irre zur Frau hast?« Ich sah nach der Uhr. Es ging auf 2:30. Mein Unterbewusstsein hatte recht. Ich war mit einer Wahnsinnigen verheiratet. Schon zweifelte ich an meiner eigenen Zurechnungsfähigkeit. Mir war zumute wie den Verdammten in Sartres bei geschlossenen Türen. Ich war zur Hölle verdammt. Ich war in einen kleinen Raum gesperrt mit einer Frau, die sich ankleidete und auskleidete und ankleidete und auskleidete für immer und ewig. Ich fürchte mich vor ihr. Jawohl, ich fürchte mich. Eben jetzt hat sie begonnen, eine Unzahl von Gegenständen aus der großen schwarzen Handtasche in die kleine schwarze Handtasche zu tun und wieder in die große zurück. Sie ist beinahe angekleidet. Auch ihre Frisur steht beinahe fest. Es fragt sich nur noch, ob die Stirne frei bleiben soll oder nicht. Die Entscheidung fällt zugunsten einiger Haarsträhnen, die über die Stirn verteilt werden. So schwinden nach längerer Betrachtung die letzten Zweifel, dass eine freie Stirn doch besser wirkt. »Ich bin fertig, Ephraim. Wir können gehen.« »Hat das denn jetzt überhaupt noch einen Sinn, Liebling? Um 2 Uhr früh?« »Mach dir keine Sorgen. Es werden noch genug von diesen ungenießbaren kleinen Zahnstocherwürstchen übrig sein.« »Sie ist mir offenbar ein wenig böse, die beste Ehefrau von allen. Sie nimmt mir meine hemmungslose Ungeduld und mein brutales Drängen übel. Aber das hindert sie nicht an der nunmehr definitiven Vollendung ihres Make-ups. Sie hat sogar den kleinen, schicken Nylonumhang schon abgestreift. Er liegt hinter ihr auf dem Fußboden. Leise, mit unendlicher Behutsamkeit manövriere ich mich an ihn heran. Ich habe den Nylonumhang eigenhändig verbrannt, in der Küche. Ich hielt ihn ins Abwaschbecken und zündete ihn an und beobachtete die Flammen, die ihn langsam aufrasen. So ähnlich muss Nero sich gefühlt haben, als er Rom brennen sah. Als ich ins Zimmer meiner Frau zurückkam, war sie tatsächlich so gut wie fertig. Ich half ihr mit dem Reißverschluss ihres schwarzen Cocktailkleides, wünschte ihr viel Erfolg bei der Strumpfsuche, ging in mein Arbeitszimmer und setzte mich an den Schreibtisch. »Warum gehst du weg?« rief schon nach wenigen Minuten meine Frau. »Gerade jetzt, wo ich beinahe fertig bin? Was treibst du denn?« »Ich schreibe ein Theaterstück.« »Mach schnell, wir gehen gleich.« »Ich weiß.« Die Arbeit ging zügig vonstatten. In breiten Strichen umriss ich die Hauptfigur. Es müsste ein bedeutender Künstler sein, vielleicht ein Maler oder ein Klaviervirtuose. oder ein satirischer Schriftsteller. Er hat voll Tatendrang und Lebenslust seine Laufbahn begonnen, die aber nach einiger Zeit hoffnungslos versickert und versandete. Er weiß nicht warum. Endlich kommt er drauf. Seine Frau bremst und lähmt ihn, hemmt seine Bewegungsfreiheit, hält ihn immer wieder zurück, wenn er etwas vorhat. Er kann es nicht länger ertragen. Er wird sich aus ihren Fesseln befreien. In einer langen, schlaflosen Nacht beschließt er, sie zu verlassen. Schon ist er auf dem Weg zur Türe. Da sieht er sie im Badezimmer vor dem Spiegel stehen, wo sie gerade ihr Gesicht säubert. Die Farbe ihres Lidschattens hat ihr missfallen und sie will einen neuen auflegen. Dazu muss man das ganze Make-up ändern. Mit allem, was dazugehört. Abschmieren, Öl wechseln, Batterie nachschauen, alles. Nein, ein solches Leben hat keinen Sinn. Hoffentlich ist der Strick, den ich neulich in der Gerätekammer liegen sah, noch dort. Und hoffentlich hält er. Irgendwie muss meine Frau gespürt haben, dass ich bereits auf dem Stuhl unterm Fensterkreuz stand. Ephraim, rief sie, lass den Unsinn und mach mir den Reißverschluss zu. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, nichts, gar nichts ist los. Es ist 3:30 am Morgen und meine Frau steht im Badezimmer vor dem Spiegel und sprüht mit dem Zerstäuber Parfum auf ihr Haar, während ihre andere Hand nach den Handschuhen tastet, die seltsamerweise im Badezimmer liegen. Und seltsamerweise beendet sie beide Operationen erfolgreich, die Parfumzerstäubung und die Handschuhsuche. Es ist soweit. Kaum zu fassen, aber es ist soweit. Ein leiser, schwacher Hoffnungsschrei schimmert durch das Dunkel. So war es also doch der Mühe wert, geduldig auszuharren. In einer kleinen Weile werden wir wirklich weggehen, zu Tibi, zur Silvesterparty. Es ist zwar schon 3 Uhr früh, aber ein paar Leute werden bestimmt noch dort sein und noch in guter Stimmung. Genau wie meine kleine Frau. Sie funkelt von Energie und Unternehmungslust. Sie tut die Gegenstände aus der großen schwarzen Handtasche in die kleine weiße. Sie wirft einen letzten Blick in den Spiegel und ich stehe hinter ihr und sie wendet sich scharf zu mir um und sagt, »Warum hast du dich nicht rasiert?« »Ich hab mich rasiert, Liebling, vor langer, langer Zeit, als du begannst, Toilette zu machen. Da habe ich mich rasiert. Aber wenn du meinst...« Ich ging ins Badezimmer. Aus dem Spiegel starrte mich das zerfurchte Gesicht eines jäh gealterten, von Schicksalsschlägen heimgesuchten Melancholikers entgegen. Das Gesicht eines verheirateten Mannes, dessen Gattin im Nebenzimmer steht und von einem Fuß auf den anderen steigt, bis sie sich nicht mehr beherrschen kann und ihre mahnende Stimme an sein Ohr dringt. »So komm doch endlich, immer muss man auf dich warten.«